herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Haben Sie immer zu wenig Geld und würden das gerne ändern? Oder haben Sie vielleicht zu viel Geld und wissen nicht so richtig, was Sie damit anfangen sollen? Würden Sie gerne mehr sparen und fürs Alter zurücklegen? Haben Sie Probleme mit der Steuererklärung? Es gibt ja so viele Fragen rund ums Geld. Wie gut, dass er sie alle beantworten kann. Jede Menge Tipps und Tricks hat er auf Lager, der Wirtschaftsjournalist und Experte für Finanz- und Verbraucherthemen, Hermann Josef Tenhagen. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo.
Ich nehme an, Sie sind mit dem Deutschlandticket angereist?
Nee, ich bin mit dem ICE angereist, aber das Deutschlandticket habe ich in Hamburg jetzt genutzt, weil ich damit ja den öffentlichen Nahverkehr hier benutzen kann.
Sie sind ja sowieso Fan vom Deutschlandticket.
Ja, ich bin großer Fan vom Deutschlandticket, weil ganz ehrlich, weil ich keine Fahrkartenautomaten mehr lernen muss. Im Ruhrgebiet ist das so, früher hatten sie 650 unterschiedliche Fahrkartenkonstellationen, inzwischen sind sie bei 150. Ich habe nur eine. Ich habe dieses Ticket mit und kann in jedem öffentlichen Nahverkehr mitfahren.
Weil ja jetzt Urlaubszeit ist, kann man das in gewisser Weise denn auch nutzen, wenn man in Urlaub fährt?
Ja, Sie können auch, das ist ein Abo-Modell. Und ja. Wenn Sie jetzt beschließen, am 1. Juli abonnieren Sie das Deutschland-Ticket für einen Monat. Und Sie kündigen es am 4. Juli wieder, müssen Sie für den einen Monat 58 Euro bezahlen. Und für 58 Euro können Sie dann von der dänischen Grenze bis zur Schweizer Grenze kreuz und quer, kriss-kross einen Monat durchs Land fahren.
Das ist natürlich gut. Das ist schon mal ein guter Trick.
Und wenn man zu zweit ist, kostet 116. Aber für 116 kommen Sie nicht von A nach B quer durchs Land. Das ist wunderbar. Und an vielen Stellen ist das ja so, dass diese Regionalzüge genauso schnell sind wie die ICEs. Also ich wohne in Berlin. Mhm. Wenn ich von Berlin aus an die Ostsee will, braucht der ICE, wenn er denn fährt, eine Viertelstunde weniger. Und ich müsste den aber extra bezahlen. Das Deutschlandticket bezahlt mir das Regionalverkehr so. Und im Ruhrpott ist es genauso. Wenn Sie von Bielefeld nach Aachen fahren, sind Sie mit dem Regionalzug genauso schnell wie mit dem ICE.
Ja, die ICE, das ist natürlich ein Trugschluss, dass die besonders schnell sind, wegen der Verspätung allein schon. Ja, braucht man mehr dreimal so lang.
Wenn es viele kleine Bahnhöfe gibt, dann sind die nicht mehr schnell.
Ja. Sie haben ja auch jede Menge Urlaubstipps, ne, worauf man da achten sollte, zum Beispiel, wenn man irgendwas bucht.
Ja, also früh buchen, also wenn es zu einem spezifischen Zeitpunkt an einem bestimmten Platz gehen soll, früh buchen.
Weil das deutlich billiger ist.
Das ist dann deutlich preiswerter. Wenn es Ihnen egal ist, wo Ihnen die Sonne auf dem Po scheint, dann können Sie auch beim Spätbuchen Schnäppchen machen. Aber da muss es Ihnen einigermaßen egal sein, wo Ihnen die Sonne auf dem Po scheint. Anders ist das ein bisschen zum Beispiel beim Automieten im Ausland. Da sollten Sie das gerne auch früh machen, ein gutes Angebot nehmen. Finden Sie bei Finanztipp, wie das so geht.
Muss man noch mal sagen, dass Sie ja Finanztipp, Sie sind ja einer der Chefs dieser Plattform, die wirklich sehr hilfreich ist, kriegt man unglaublich viele
genau.
Tipps. Ja.
Also man machen das früh und dann gucken Sie später noch mal nach, ob es nicht günstiger geht. Im letzten Jahr war es so, dass die Autovermietungspreise ständig runtergingen und Sie können die bei den Plattformen, wenn Sie das da mieten, bis einen Tag vorher kündigen. Und wenn im Frühjahr das Auto für 4 Wochen 1.000 Euro kosten sollte und Sie wissen, dass Sie das nur 3 Wochen brauchen, dann kündigen Sie einen Tag vorher und der Preis ist runtergegangen und zahlen am Ende nur 500. Das geht sehr gut, sollten Sie auf jeden Fall auch drauf gucken und machen.
Ja, was ist mit Flügen? Das fällt mir immer wieder auf. Also ich fliege wirklich nicht oft, ne? Aber dass es da auch so wahnsinnige Preisunterschiede gibt.
Es gibt so ein paar Dinge, also auch da wieder relativ früh buchen ist oft hilfreich. Wenn man in den Ferien unterwegs sein muss, wegen der Kinder oder Schulferien oder so, das nützt immer, aus einem Bundesland abzufliegen, das keine Schulferien hat. Ah. Weil es da häufiger mal dann preiswerter ist. Also von Berlin aus geht man dann nach Leipzig oder auch nach Hamburg.
Oder von hier nach Hannover.
Aber gucken, ob die zu anderen Zeiten Schulferien haben. Weil zu den Schulferien ist das sehr stark ausgebucht. Und diese Buchungssysteme, die funktionieren ja heute so. Die gucken, sie wollen eine bestimmte Auslastung für das Flugzeug haben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn es schon sehr ausgelastet ist, dann geht der Preis rauf. Und wenn noch nicht gut ausgelastet ist, dann geht der Preis eher runter. Und von daher ist dann, wenn man eben außerhalb der Feriensaison des Bundeslandes fährt, ist häufig preiswerter. Mhm.
Sie nutzen doch bestimmt auch diese Preisvergleich-Plattformen.
Überall und ständig, weil man kann sich gar nicht selber damit beschäftigen. Wir gucken bei Finanztipp auch an, welche von den Plattformen taugen denn? Also nutzt es, diese Plattform zu nehmen, oder geht man lieber zu einer anderen oder geht man zu der dritten? Und das ist ganz wichtig, dass man sich die Plattform, die richtige Plattform aussucht, oder manchmal muss man auch zwei nehmen, und dann kann man tatsächlich mit wenig Zeitaufwand sehr, sehr viel Geld sparen.
Ein Thema ist ja auch immer Versicherung. Mhm. Also zum Beispiel Gepäckversicherung, wird man ja immer gefragt, ob man sein Gepäck versichern will, sollte man das machen oder nicht?
Nee. Wenn Sie ins Ausland fahren, es gibt eine Versicherung, die Sie brauchen, eine Auslandsreisekrankenversicherung. Die kosten 10er für einen Single und für eine Familie vielleicht 30 im Jahr.
Ja.
Das sollten Sie unbedingt machen, weil wenn Sie im Ausland krank werden oder einen Unfall haben oder so, dann bezahlt die ganz viel, bezahlt auch die Rückreise. Die bezahlen auch relativ gerne die Rückreise, weil Sie sind ja versichert da. Wenn Sie jetzt im Ausland im Krankenhaus bleiben, müsste diese Versicherung ja lange bezahlen. Wenn die das hinbekommen, sie in den Flieger zu setzen, nach Hause zu fliegen, müssen sie ab dann nicht mehr bezahlen. Also der Versicherer muss nichts mehr bezahlen, weil dann bezahlt ja zu Hause die Krankenkasse wieder.
Verstehe. Aber gilt das für alle, für EU-Ausland? Oder?
Ja, es gilt für EU-Ausland. Weil wenn Sie zum Beispiel in Österreich im Skiurlaub sind und sich die Haxen brechen, dann landen Sie ganz schnell in einer Privatpraxis und dann wird da privat abgerechnet und dann haben Sie eine hohe Kosten. Und wenn Sie von der Piste geholt werden müssen, womöglich mit Helikopter, da wollen wir gar nicht drüber reden, wie viel das kostet.
Also das sollte man auf jeden Fall machen. Gut. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Gepäck, was ich auch immer so ärgerlich finde, wenn man was bucht, dann ist das ein ganz günstiger Flug und dann will man aber Gepäck mitnehmen und dann hauen die da so viel drauf, nur für, weil man einen Koffer mitnehmen will.
Genau, und aber auch da kann man wieder gucken. Also erstens schauen, was nehmen die eigentlich für Gepäck, und das von vornherein so einstellen. Also bei dem, wenn man eine Buchung macht, dass man tatsächlich, oder bei dem Buchungssystem guckt, dass man das Gepäck, was man mitnehmen will, so einstellt, damit man den richtigen Preis dafür bekommt. Das ist auf jeden Fall nützlich, das so zu machen. Und wenn man mit kleinerem Gepäck reisen kann, ist das wirklich auch hilfreich. Das geht dann auch günstiger.
Ja. So, Urlaubsthemen haben wir jetzt schon mal geklärt. Wir haben ja Hermann Josef Tennhang noch gar nicht.
Ich habe einen Tipp noch,
den ich
ganz dringend loswerden. Also es gibt ja ganz viele Leute, die Städtetourismus gerne machen. Und also am Wochenende nach irgendwo Rom.
Kopenhagen oder Rom, genau.
Ja. Wo auch immer. Ja. Machen Sie das doch von Sonntag auf Montag. Wenn Sie von Samstag auf Sonntag fliegen, in Rom habe ich das ein paar Mal ausprobiert, das gleiche Hotelzimmer kostet von Samstag auf Sonntag 450 und von Sonntag auf Montag 250
Was?
Euro.
So ein Unterschied?
So ein Unterschied ist das. Auch wenn Sie eine Rundreise durch ein Land machen, machen Sie es genauso. Versuchen Sie in der Metropole, wo Sie gerne hinwollen, eher von Sonntag auf Montag zu sein, weil da sind die Touristen nicht mehr da, die am Wochenende wegfliegen, und die Gäste, die aus wirtschaftlichen Gründen da sind, also Unternehmen oder sowas, die sind noch nicht da. Deswegen ist die Sonntagnacht immer günstig.
Okay, das ist auch ein sehr guter Tipp. So, jetzt ist aber höchste Zeit, dass wir Hermann Josef Tennhang mal gebührend vorstellen. Das macht jetzt Andreas Moll.
Geld regiert die Welt. Die Finanzwelt zu erklären, so verständlich wie möglich, das ist sein Ziel. Wirtschaftsjournalist Hermann Josef Tennhagen leitet das Internetportal Finanztipp. Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher informieren sich auf seiner Plattform. Ob Sparen, Geldanlagen, Aktien oder Kredite, Tennhagen gibt Ratschläge. Der mehrfach ausgezeichnete Wirtschaftsjournalist ist deshalb ein gefragter Gesprächspartner.
90% der Leute bekommen eine Rückzahlung. Im Schnitt, sagt das Statistische Bundesamt, ein Tausender.
Wie wir mit oder ohne Steuerrückzahlung in kostspieligen Zeiten unser Geld zusammen und im Finanzdschungel den Überblick behalten, erklärt Finanzexperte Hermann Josef Tennhagen.
Ja, also Sie haben das ja auch alles so in den Jahrzehnten, in denen Sie das schon machen, alles so verinnerlicht. Ne? Sie können das ja alles, man kann Sie mitten in der Nacht wecken und Ihnen eine Frage stellen, eine Finanzfrage, und die beantworten Sie.
Ganz viele Fragen kann man ja auch beantworten. Viele Sachen sind auch einfach. Also der eigentliche Clou dabei ist, dass diese ganzen Finanzfragen meistens sehr einfach zu beantworten sind. Das ist nicht kompliziert. Die Finanzer, die bei den Banken und Versicherungen, die versuchen dann immer zu erklären, dass das kompliziert sei und dass deswegen die hohen Gehälter, die man sich dort genehmigt, dass die gerechtfertigt sind. Nee, meistens ist es einfach.
Fangen wir doch mal damit an, was viele Leute aufregt, dass alles immer teurer wird. Mhm. Und zwar in einem ziemlichen Tempo. Jetzt ist die Inflationsrate doch gerade so ein bisschen runter oder stagniert. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sich das in den Preisen spiegelt.
Also Sie sind in der letzten Zeit nicht tanken gewesen, ne? Und haben nicht zufällig gesehen, dass
doch,
Sie 1,50 für den Diesel oder so geblieben sind. Und vielleicht auch schon mal 2 Euro für den Diesel bezahlt haben.
Doch, das weiß ich, das weiß ich.
Okay.
Ich oute mich. Ich habe es Ihnen vor der Sendung schon gesagt, ich habe ein ganz schlechtes Verhältnis zum Geld, also zu Finanzen.
Aber das ist ein klassisches Beispiel. Also diese Inflationsrate, die ist natürlich nie die gefühlte Inflationsrate von mir. Weil ganz die Dinge, die ich kaufe, sind, wo ich drauf achte, die werden immer nur teurer.
Ja.
Dinge, wo ich nicht drauf achte, das merke ich gar nicht, registriere ich gar nicht, dass es preiswerter geworden ist. Und es ist auch unterschiedlich für die Leute. Also man muss jetzt sagen, ärmere Haushalte haben viel, viel mehr zu kämpfen gehabt, zuletzt mit der Inflationsrate, als etwas besser gestellte Haushalte. Ganz einfach, in einem vergleichsweise armen Haushalt gehen 30% des Geldes für Lebensmittel raus. Die Lebensmittelpreise sind tatsächlich 20-30% gestiegen. Mhm. So, in einem Haushalt, der finanziell gut dasteht, geht nur 10% des Geldes für Lebensmittel raus. Dann ist das eben auch nicht so ein Inflationsproblem. Und wenn dann die Computer preiswerter werden und bestimmte Technik preiswerter wird, die vorher teuer war, dann ist die Gesamtinflationsrate, sieht dann relativ niedrig aus. Aber für so einen Haushalt mit wenig Geld, den kneift es an allen Ecken und Enden.
Mhm. Genau deswegen haben wir nämlich auf der Straße auch mal gefragt, was ist denn alles teurer geworden Ihrer Meinung nach und wie gehen Sie damit um?
Was ist gefühlt alles teurer geworden?
Alles! Everything, alles. Supermarkt, Haare machen, Nägel machen, alles.
Alles, also Mietkosten, Einkaufen, Stromkosten. Also es ist gefühlt alles teurer geworden. Selbst Öl, solche Sachen.
Das sind ja oft Dinge, bei denen man nicht sparen kann, weil man nicht drauf verzichten kann. Ich kaufe vielleicht ein bisschen bewusster ein, weniger auf Vorrat und gezielter.
Ich habe das Gefühl, es wird alles teurer, aber die Gehälter werden nicht mehr. Also es ist sehr einseitig.
Was wir alle merken, ist Lebensmittelpreise, glaube ich. Also im Supermarkt, im Lokal sowieso.
Ja, ist eigentlich auch das, was Sie gesagt haben. Die Gehälter werden eben nicht mehr. Das ist ja das Hauptproblem.
Die steigen nicht so sehr. Aber es ist auch häufig so, dass man einfach nicht sieht, was gehen würde. Auf dem Weg hier nach Hamburg habe ich noch mal im Rechner geguckt. In Hamburg-Altona. Wenn man da in der Grundversorgung für Strom ist und man hat sozusagen eine vierköpfige Familie, 3000 Kilowattstunden, die man braucht, und man wechselt zum günstigsten Anbieter, dann kann man da im Jahr 400 Euro sparen.
Das ist ganz schön viel Geld.
Und wenn Sie dann auch noch mit Gas heizen sollen, wieder Altona, gleiche Altona-Altstadt habe ich dann einfach als Beispiel
genommen. Ja.
Zwischen dem Grundversorger hier in Hamburg und dem günstigsten Anbieter sind 500 Euro im Jahr. Macht zusammen 900. Das muss man dann aber auch mitnehmen. Man muss also diese Sachen anschauen. Handytarife, genau das Gleiche. Das sind die Standardsachen. Gas, Strom, Handy, diese Sachen anschauen und diese Verträge anfassen, weil da kann man natürlich eine Menge Geld sparen. Und das hilft ja dann auch bei anderen Positionen, wo man nicht so gut sparen kann, besser über die Runden zu kommen.
Warum machen das viele Leute nicht? Ist das Bequemlichkeit?
Ja, es ist ein bisschen Bequemlichkeit sicher auch, aber es wird einem auch nicht immer so ganz so einfach gemacht. Also eigentlich finde ich, es ist inzwischen relativ einfach. Wenn Sie jetzt einen Stromanbieter wechseln oder einen Gasanbieter wechseln, Sie müssen nur zu dem Neuen gehen, der macht alles. Der kümmert sich darum. Das können Sie sogar mit Ihrem Girokonto machen. Sie können zu der neuen Bank gehen und denen sagen, kümmert ihr euch, dann kümmern die sich. Da ist viel gemacht worden, übrigens von Europa. Das ist nicht immer auf dem deutschen politischen Mist gewachsen, sondern eher in Brüssel, dass sie gesagt haben, das muss jetzt endlich mal anders werden, dass man auch einfacher wechseln kann. Und das ist einfach, aber man muss es dann auch tun.
Mhm. Beim Tanken, weil Sie eben vom Tanken gesprochen haben, da gibt es ja auch diesen Trick, dass man eben, oder diesen Tipp, dass man zu bestimmten Tageszeiten tanken sollte, ne? Was viel günstiger sein kann.
Dann. Man tankt auf keinen Fall montags morgens, ist das schlechteste Zeitpunkt überhaupt. Und dann hat man so eine Tank-App. Also die sollten Sie einfach haben und dann jetzt nicht weite Strecken fahren, sondern einfach gucken auf meiner Standardstrecke, wo ich dann lang fahre, einfach schauen, was ist die preiswerteste Tankstelle und dann eher am frühen Abend tanken und nicht morgens, wenn der Tank blöderweise leer ist, das wissen diese Tankstellenbetreiber dann auch und nehmen das Geld von den Lebenden. Und dann gibt es eben diese großen Differenzen, also Autobahn tanken ist sowieso völlig verboten.
Nee, das sollte man nicht machen.
35 Cent mehr pro Liter machen die locker. Und ich bin vor drei Wochen bin ich von Norddeutschland, also von Anklam aus an den Niederrhein gefahren. Und in Anklam sollte der Sprit E10 1,74 kosten. Und am Niederrhein, als ich ankam, war es 1,56.
Was für ein Unterschied?
18 Cent. Und es kann nicht daran liegen, dass die Raffinerie so weit weg ist. Die ist in beiden Fällen relativ nah gewesen.
Hm. Aber warum ist das, warum darf das eigentlich so sein? Eigentlich
naja, also das ist frei. Also die, ja. die Unternehmen dürfen uns ausnehmen, wenn wir blöd genug sind, uns ausnehmen zu lassen.
Ja gut, da ist natürlich auch was dran. Wir haben eine neue Bundesregierung. Was gibt es denn da für Neuerungen oder für Fortsetzungen, die gut für uns Verbraucher sind, was Geld angeht?
Also erstmal die Mietpreisbremse wollen sie fortsetzen. Das ist ja in Großstädten wichtig. Ja. Dann, was sie machen wollen, ist tatsächlich für Seniorinnen und Senioren, die da noch was arbeiten wollen, dass man da tatsächlich 2.000 Euro im Monat steuerfrei bekommen soll. Also das ist für alle diejenigen, die das machen mögen, ist das erstmal super. Und das ist eine Folge von Corona. Weil die haben in der Corona-Zeit gemerkt, dass sie bestimmte Leute unbedingt brauchten und haben dann aufgehört zu sagen, dass man als Senior sozusagen nur eine bestimmte Menge Geldes verdienen darf und dann wird das von der Rente abgezogen. Ist jetzt nicht mehr so, das kann man gut machen. Das ist ganz ordentlich. Was noch nicht ordentlich ist, sie wollen ja eigentlich die Steuern senken, aber das wollen sie erst später machen. Die fangen jetzt erstmal bei den Unternehmen an. Also da könnte man jetzt auch darüber nachdenken, ob das nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern auch gut angesehen wäre, wenn man es macht. Und dann ist die Frage, was sie mit der Altersvorsorge machen.
Da gibt es doch jetzt
diese Idee mit diesem Kinder.
Genau.
Ehrlich, ich finde das ganz gut, aber nicht wegen der 10 Euro im Monat. Die finde ich eher lästlich. Aber dass die Möglichkeit gegeben wird, ab 6 sozusagen für jeden Haushalt, sowas zu machen und dass man sich dann so ein Depot zulegt und dass man das Geld dorthin machen kann und dann erst versteuern muss, wenn man das dann irgendwann später im Alter rausnimmt. Das ist für ganz viele, die das bisher noch nicht gemacht haben, die das kompliziert finden, sicher ein Anreiz, das zu machen. Und diese Depots, so heißen die, das ist ein Konto.
Ja, ja, genau, so ein Altersvorsorgekonto oder sowas.
Und dieses Depot ist ein Wertpapierdepot, ist aber im Grunde das gleiche wie sonst ein Konto. Und das ist super, wenn man das dann da machen kann und wenn das Depot auch kostenlos ist. Da sind übrigens diese Internetgeschichten. Die jungen Leute sind da viel besser drin. Also die machen das alle inzwischen mit dem Smartphone. Wenn sie mit dem Smartphone das einrichten können, so ein Konto, dann ist das ja sowieso auch einfacher gestrickt. Das ist auch gut so. Wichtig ist, dass man dann aber nicht anfängt, mit irgendwelchen Kryptozeug da rumzumachen, sondern tatsächlich das nutzt, jeden Monat von dem Gehalt, von dem ersten, was man hat, was zur Seite legt, damit man damit später entweder eine eigene Hütte kaufen kann oder was auch immer sonst einem an Träumen im Leben so entgegenkommt.
Genau, man sollte einfach früh anfangen. Das hat aber auch ein bisschen was, ist Erziehungssache, oder? Dass man einfach früh lernt, wie man mit Geld umgeht. Ich glaube, da haben meine Eltern bei mir so ein bisschen was versäumt.
Ich finde, also was ich das Wichtigste finde, ist, dass die Kinder das Geld in der Tasche haben und selber entscheiden und lernen können, wie das ist mit dem Entscheiden. Also lieber, wenn das der Familienhaushalt hergibt, lieber ein bisschen mehr Taschengeld für die Kinder oder Jugendlichen. Aber dann müssen die ihre Jeans auch selber kaufen und ihre Sneaker und was da sonst so ist. Also dass die entscheiden müssen, okay, wenn ich diese besonders fancy Schuhe haben will, die extra teuer sind, dann muss es halt bei den T-Shirts und bei den Hosen eher nicht so fancy werden, weil das Geld eben nur einmal ausgegeben werden kann. Also einfach dieses Verstehen, dass ich das Geld nur einmal ausgeben kann und da selber zu lernen, damit umzugehen, weil die ziehen dann nachher aus und in der Schule kriegen sie auch nicht viel beigebracht.
Ich wollte gerade sagen, an den Schulen, da könnte man natürlich auch ein bisschen mehr schon früh den Schülern beibringen,
ja, man könnte,
wie man mit Geld umgeht.
Man könnte tatsächlich, wir machen bei Finanztipp sogar, haben so ein Schulprojekt, es geht auch, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die das wirklich wollen und die da also Material bestellen und die sich das anschauen, wie man sowas alles machen kann. Und es gibt auch Schuldirektorinnen und Direktoren, die das machen. Die Kultusverwaltungen in den Ländern sind nicht die Speerspitze des Fortschritts an der Stelle. Lassen Sie mich das mal so sagen.
Gut, dabei belassen wir es erstmal. Also Stichwort Thema Sparen. Ja? Das ist ja leichter gesagt als getan. Natürlich hat Hermann Josef Tenhagen da viele Ratschläge für uns parat. Aber vorher gucken wir uns mal eine fast schon historische Methode an, die es an manchen Orten auch heute noch gibt, den guten alten Sparclub nämlich. Sarah Markus hat einen ausfindig gemacht.
12 Uhr mittags auf dem Hamburger Kiez. Vereinzelt gibt es sie noch, die urigen Kneipen, die für viele mehr sind als nur eine Bar.
Dein Wohl in meinen Magen.
Man kennt sich. Man kennt sich. Man kommt nach Hause, man hat zwei zu Hause. Einmal sein eigenes und einmal dieses hier.
Heike Deag ist Geschäftsführerin im Utzbann. Sie gehört zu den wenigen, die eine alte Tradition aufrecht erhält, einen Sparclub. Einmal im Monat werfen die Mitglieder kleingefaltete Geldscheine durch schmale Schlitze. Die meisten Sparer hier sind Stammgäste, wohnen um die Ecke oder direkt über der Kneipe. Auf alle übt das gemeinsame Sparen einen besonderen Reiz aus.
Aber da war er richtig gut drauf.
Ich war früher schon im Nordlicht im Sparclub und auch bei meinen Großeltern in der Dorfkneipe. Und ich war ganz froh, dass es hier auch noch einen gibt.
Oft gibt es so Regeln, so dass man die Woche so und so viel. Und wir machen das eben halt so, jeder steckt im Monat so viel rein, wie er kann und will. Und dann haben wir Weihnachten eben halt alle ein bisschen mehr Geld.
Das gibt man meistens, gibt man das hier aus.
So ist es eigentlich nicht gedacht. In Hamburg gründeten Seeleute und Hafenarbeiter 1878 den ersten Sparclub, damit nicht die gesamte Heuer über den Tresen wanderte. Die Clubs sollten auch ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen, ein Konzept, das aufging.
Na mal, Junge, was hast du denn so gespart?
Da kümmere dich mal nicht drum.
Langt es denn wohl noch für eine Runde?
In ganz Deutschland wurden Sparclubs gegründet. Ihre beste Zeit hatten sie in den 60er Jahren. Ausgezahlt wurde traditionell am Jahresende in Verbindung mit einer Weihnachtsfeier. Wirt oder Wirtin bringen das gesamte Ersparte wöchentlich zur Bank. Früher wie heute.
Oh, Kleingeld?
Vier, ja.
Oh, nee.
Sechs, acht, neun, 10 Euro in Kleingeld.
Oh.
Gezählt werden darf nur zu zweit. Heike Deag führt das Buch. Sie ist selbst Mitglied, auch wenn es sich rein finanziell gar nicht mehr lohnt.
Nummer 9.
50 Euro.
Oh, leider gibt es keine Zinsen mehr. Deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Sparclubs. Früher hat man immer noch richtig Tüten gekriegt von der Sparkasse. Da war dann, konnte man draufschreiben, jeden Monat, wie viel da drin war. Und dann die Zinsen. Und das ist leider heute nicht mehr. Man kann auch keine neuen mehr abschließen. Das ist auch leider vorbei.
Nach fast 150 Jahren kämpft die Tradition der Seeleute und Arbeiter ums Überleben. Neue Mitglieder deshalb dringend gesucht.
Ja, klar. Ja. Ich bin immer gerne aufgenommen. Umso mehr, umso besser.
Im Utzbann werden sie weiter sparen, bis zur großen Weihnachtsfeier im Dezember. Danach geht es wieder von vorne los.
Finde ich herrlich, dass es das noch gibt. Gibt es in Berlin eigentlich auch so Sparclubs?
In Berlin habe ich das noch nicht so richtig gesehen. Von zu Hause kenne ich das, von Niederrhein. Da gab es das auch in den Kneipen immer. Die hatten hinten einen Kasten und dann, wenn die Leute von der Arbeit kamen, nach der Arbeit den Staub einmal runterspülen und das Wechselgeld dann da rein. Und da wurde dann irgendwas damit gemacht. Zum Beispiel auch eine Reise oder zum Beispiel, man hat das irgendwie für irgendeine spezielle Geschichte einfach genommen.
Ist doch schön für ein Gemeinschaftsgefühl, so auch im Viertel. Genau. Man kennt ja teilweise seine Nachbarn gar nicht mehr. Was geben Sie denn für Tipps? Wie spart man optimal?
Also optimal spart man, indem man erstmal dafür sorgt, dass man nicht im Dispo ist. Weil dann nehmen die Banken ja 15% Zinsen.
Ja.
Das heißt also, das Erste ist gucken, dass man raus aus dem Dispo ist und dann ein Tagesgeldkonto anlegen. Das heißt, ein Konto, wo ich Geld zur Seite lege, meine eiserne Reserve sozusagen. Weil die sorgt dann dafür, das Auto geht kaputt und der Kühlschrank geht kaputt und die Tochter muss auf Klassenreise. Und ich muss trotzdem nicht in den Dispo und trotzdem die 15% nicht zahlen. 2 Monatseinkommen sollte man so vielleicht 3 auch da drin haben und die einfach als eiserne Reserve. So, und dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken, wenn ich längerfristig Geld überhabe, für wie langfristig ich das überhabe. Ich bin ein großer Anhänger von diesen Indexfonds, von diesen ETF. Wenn man das macht, aber das ist vernünftig nur, wenn man 10, 15 Jahre das Geld nicht braucht oder jedenfalls nicht glaubt, dass man es braucht. Dann kann man das machen. In der Vergangenheit haben wir mal geguckt, hat das 7, 8, 9, 10% im Jahr eingebracht. Wenn man das ordentlich gemacht hat, wir haben so bis in die 70er Jahre, letztes Jahrhundert zurückgeguckt, das geht ganz gut. Aber wichtig ist, dass man lange genug Zeit hat. Weil an der Börse geht es ja rauf und runter.
Ja, das ist
wenn man
das
gerade das Geld brauchen würde, wenn es gerade runtergerauscht ist, das wäre ja ärgerlich. Und deswegen braucht man den längeren Zeitraum dafür.
Ja, was mit dem Festgeldkonto?
Das ist genau dazwischen. Wenn ich weiß, ich brauche in 4 Jahren eine neue Küche oder ein neues Auto oder sowas, dann lege ich das Geld für diese 4 Jahre an, bekomme normalerweise ein bisschen mehr Zinsen. Im Augenblick ist das ein bisschen schwierig. Also im Augenblick, Sie kriegen, wenn Sie ein gutes Tagesgeld haben, kriegen Sie 2, 2¼, vielleicht mal für 3 Monate 2,5. Und Sie bekommen aber für 2, 3 Jahre nicht wesentlich mehr. Normalerweise ist das so, wenn Sie ein Jahr länger auf das Geld verzichten können, dann kriegen Sie ein bisschen mehr Zinsen. Aber Sie sind auch gebunden. Sie können da an das Geld dann wirklich diese 2 oder 3 oder 4 Jahre nicht dran, während Sie beim Tagesgeld jederzeit dran können. Also ich neige dazu, im Augenblick eher zu sagen, ich mache das Tagesgeldkonto ein ordentliches und mache jetzt kein Festgeld für 2, 3, 4 Jahre. Aber kann in 2 Jahren schon wieder anders sein, wenn diese Zinsunterschiede wieder da sind, dass sich das lohnt.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, aber was soll ich sparen? Ich kann ja so kaum leben von dem, was ich habe. Kann jeder ein bisschen was zurücklegen, würden Sie das sagen?
Ich würde denken, ja, das kann jeder. Nicht jeder zu jeder Zeit. Das ist auch Quatsch zu behaupten, dass das immer geht. Aber eigentlich geht das los, dass ich meine Kosten über einen Monat optimiere, mal anschaue, was da eigentlich geht. Und meine erste Empfehlung ist immer, ich schnapp mir jedes Wochenende einen Vertrag. Also fangen wir mit Strom an, dann mit Gas und dann gucke ich mal, ob ich den nicht billiger kriegen kann. Und wenn ich den billiger gekriegt habe, dann esse ich mit meiner Liebsten eine Pizza oder mache eine Flasche Wein auf oder mir ist auch 2 Flaschen Bier oder Flasche Fruchtsaft, ist egal. Feiern, den Erfolg feiern. Jetzt haben wir hingekriegt. Nächste Woche den nächsten Vertrag. In 3 Wochen wieder ein Vertrag. Und so nach einem halben Jahr haben Sie das alles mal durchdekliniert und durchgenudelt. Und da sollte eigentlich hinten raus eine Ersparnis gegenüber dem vorher da sein. Und dann haben Sie ein bisschen Geld, was Sie überhaben. Und dieses Geld packen Sie auf dieses Tagesgeldkonto und dann sorgen Sie erstmal dafür, dass Sie die eiserne Reserve haben. Das ist dann psychisch auch total super. Wenn man nicht die Krise kriegt, der Sohn irgendwie mit seinem Fußball bei dem Nachbarn die Fensterscheibe zerdeppert hat.
Stimmt, das kann ja schnell passieren. Altersvorsorge ist ja natürlich ein Riesenthema. Wir haben deswegen mal jüngere und ältere Passanten in der Fußgängerzone gefragt. Wie sorgen Sie denn fürs Alter vor?
Bei mir ist das so, dass mein Chef halt ein bisschen zur Seite für uns legt, für später, für die Zukunft, weil man hat das Gefühl, dass es voll wichtig ist, auch als eine Frau.
In Form von Aktien, genau. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und ohne die Aktie, glaube ich, wird es schwierig, das Ganze zu schaffen.
Also ich habe gerade erst meine Ausbildung beendet, deswegen das ist noch kein Thema, über das ich nachgedacht habe.
Also ich bin nicht in einer gesetzlichen Rentenversicherung, ich habe mich privat abgesichert.
Und Sie? Ich bin gesetzlich versichert und habe daneben so ein paar Euro auch noch zur Seite gelegt.
Also ich denke, dass wir keine Rente mehr bekommen werden und ich bin gerade in der Ausbildung, das heißt, ich spare so viel Geld, wie ich kann, um für später vorzusorgen.
Ja, die Mädels machen es richtig, ne?
Die machen es richtig, aber ich bin da nicht so skeptisch, was die Rente später angeht. Die werden auch noch eine Rente kriegen. Aber es ist ja schon heute so, mit der gesetzlichen Rente kann man nicht im Alter einen Lebensstandard aufrechterhalten. Das ist seit 20 Jahren vorbei eigentlich. Das heißt also, eine gesetzliche Rente reicht dann vielleicht, eine Miete zu bezahlen und dann möglicherweise Tütenbrot und Nudeln beim Supermarkt. Aber für viel mehr reicht es dann nicht. Das heißt, man muss zusätzlich zu dieser gesetzlichen Rente was tun. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn der Chef was dazu tut, ist super. Und ansonsten langfristig ist man wieder bei diesen ETF, von denen ich eben gesprochen habe.
Das müssen wir noch mal mit den Aktien noch mal genauer erklären. Viele wissen vielleicht gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich ETF. Also man kann ja zur Bank gehen und kann sagen, beratet ihr mich? Ja. Was soll ich mit meinem paar Kröten, wie kann ich die anlegen? Man kann es aber auch selber machen.
Das kann man eigentlich ganz gut selber machen. Also ETF eigentlich ist ein Indexfonds. Und das heißt, ein Fonds ist sozusagen so eine Art Korb, in dem Anteile von ganz vielen Firmen drin sind. Sie kennen das, beim DAX sind das 40 Firmen. Mhm. Wenn wir bei Finanztipp darüber reden, dann reden wir immer über MSCI World, also MSCI Welt.
Ja.
Da sind 1400 Firmen dabei aus 23 Ländern. Das heißt, auch wenn ich da 10 Euro reintue, bin ich gleichzeitig an diesen 1400 Firmen beteiligt. Mhm. Und das mache ich. Und dieser ETF, das ist so, früher war das so, das haben sie bei der Bank auch machen können. Sind sie zur Bank gegangen, haben gesagt, ich will so einen Fonds haben.
Genau.
Dann haben die den Fonds auch verkauft. Und dann haben die beim Verkaufen schon mal 5% abgezogen von dem Geld, was ich da angelegt habe. Und dann haben sie jedes Jahr 2% Gebühren genommen von dem, was da so drauf ist.
Ja.
Das ist viel. Mit so einem ETF, mit diesen modernen Teilen, können Sie das mit insgesamt 0,2% Gebühren machen. Und häufig ist das Kaufen auch noch ganz, ganz preiswert. Ich mache Ihnen mal, was das als Unterschied macht. Wenn Sie ein bisschen Geld haben oder ein bisschen mehr Geld verdienen und Sie könnten 500 Euro im Monat zur Seite legen, mhm, und würden das 15 Jahre machen, mit dem alten Modell haben Sie dann nach 15 Jahren, wenn das so 6% Rendite, das war das, was in der Vergangenheit gut möglich war, hätten Sie 117.000 Euro. Mhm. Mit dem Modell, wenn Sie das mit einem modernen ETF mit 0,2% Kosten machen, haben Sie 142.000 Euro.
So ein Unterschied.
25.000 Euro. Und das sind ja nur Gebühren, die uns die Herrschaften aus der Finanzindustrie einbehalten haben. Mhm. Also das kann man machen.
Kann jeder. Also kann muss man auch kein Vorwissen haben.
Nein, muss man kein Vorwissen haben. Das ist ja auch der Clou. Also wenn Sie sich an 1400 Firmen beteiligen, Sie müssen sich nicht mit den Bilanzen dieser 1400 Firmen beschäftigen. Weil wenn da eine von über die Wupper geht, spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben das Problem, wenn Sie an 5 Firmen beteiligt sind, dann müssen Sie jede einzelne Firma jede Woche angucken. Bei 1400 ist das egal, das können Sie so machen. Mhm. Und wenn jemand das als Hobby machen will und doch sagt, er will lieber das mit den 5 machen oder 15 und er will die selber aussuchen, sage ich, kannst du machen. Erster Schritt, du abonnierst die South China Morning Herald. Das ist die größte Zeitung in Hongkong.
Ach so.
Dann weißt du wenigstens, was in Südostasien, ich meine, in China bauen die 30 Millionen Autos, wir bauen in Deutschland 4. Also wenn man wissen will, was diese Industrieunternehmen machen, dann muss man sich halt beschäftigen damit, wie das da in Südostasien aussieht. Was niemand weiß, Thailand baut so viele Autos wie Frankreich und Spanien zusammen.
Ah,
das
ist auch nicht.
Ja.
Man muss aber ja, wenn man, egal ob jetzt ETF oder anders, man muss ja schon auch Nerven behalten. Denn wenn man jetzt gerade sieht, durch diese Trump hin und her, mit das Theater mit den Zöllen, da muss man ja sagen, nein, ich verkaufe nicht, das wird sich schon wieder ändern.
Ne? Das ist für 15 Jahre. Also ich mache das zur Seite und bin da wirklich, denke da an 10, 15 Jahre. Nicht 10, 15 Wochen, auch nicht 10, 15 Monate, weil das geht natürlich an der Börse rauf und runter. Also es gibt drei Risiken. Das eine Risiko ist, die einzelne Firma macht was falsch. Wenn ich 1400 habe, spielt das keine so eine große Rolle. Das zweite Risiko ist, in dem Land wird was falsch gemacht. Wenn ich in 23 Ländern bin, spielt das keine so eine richtig große Rolle. Das dritte Risiko ist, Weltwirtschaft geht tatsächlich ja rauf und runter. Kennen wir Finanzkrise 2008, 2009. Dotcom vor 20 Jahren, ne, als der Manne Krug gesagt hat, kauft die Telekom-Aktie. Corona, plötzlicher Einbruch. Mhm. Sie haben immer wieder sowas, aber über 20 Jahre oder 15 Jahre gleicht sich das dann aus und Sie haben trotzdem hinterher eine gute Rendite. Aber nicht eben über 20 Monate denken.
Mhm. Das ist ja sehr einleuchtend. Hatten Sie damals auch Telekom-Aktien?
Nee, ich habe die. Nein, und zwar, weil ich keine Einzelaktien kaufe.
Also weil Sie das noch nie gemacht haben?
Das haben wir noch nie gemacht. Ich habe immer schon Fonds gekauft. Früher war das leider ein bisschen teurer, inzwischen ist das ja deutlich preiswerter. Aber ich habe nie Einzelaktien gekauft. Weil ehrlich gesagt, dann hätte ich mich ja anfangen müssen, mit den einzelnen Firmen intensiv und jeden Tag zu beschäftigen.
Ja,
und da habe ich selbst als jemand, der sich ja von Berufs wegen gerne mit solchen Dingen beschäftigt, dafür habe ich die Zeit nicht.
Wir müssen noch über Steuern sprechen. Mhm. Sie sagen ja, es gibt viel zu viele Leute, die keine Steuererklärung machen, obwohl sie es machen sollten.
Genau. Warum? Also erstmal ist es ganz grundsätzlich so, wenn der Staat sagt, du musst keine Steuererklärung machen und man zahlt aber Steuern, also Einkommensteuern, dann sollte man die dringend machen. Weil der Staat sagt nur, du musst keine machen, wenn er ganz sicher ist, dass er nichts mehr bekommt. Aber in 99% der Fälle bekommen sie dann aber vom Staat was zurück.
Das nutzen die Leute nicht.
Das nutzen die Leute nicht, weil sie denken, es ist so kompliziert. Es ist nicht mehr so kompliziert. Man kann das heute mit so einer Software, die kann man kaufen. Das kann man wirklich einfach machen. Inzwischen gibt es ganz ordentliche kostenlose Software in dem Bereich. können Sie selber machen. Und dann machen Sie eine Steuererklärung und dann stellen Sie fest, okay, Sie kriegen 150 Euro zurück. Und dann, wenn Sie das jetzt gemacht haben, festgestellt haben, für 2024 haben Sie dieses Jahr die Steuererklärung gemacht, 150 Euro vom Finanzamt zurückbekommen. Dann machen Sie ganz schnell doch die für 23, 22 und 21. Die dürfen Sie nämlich auch noch machen.
Ach, bis 21 zurück?
Rückwärts. Und dann kriegen Sie jedes Mal noch mal 150 Euro. Dann sind Sie schon mit 600 Euro dabei. Also das ist ja eigentlich ein lohnendes Geschäft,
ja,
wenn Sie das machen. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil sind die Mieterinnen und Mieter. Wenn Sie eine Mietwohnung haben, dann haben Sie ja Nebenkosten, die müssen Sie mitbezahlen. Und in den Nebenkosten ist dann der Hausmeister drin und die Reinigung und der Schornsteinfeger und hast du nicht gesehen. All das sind sogenannte, also dieser Teil der Nebenkosten sind haushaltsnahe Dienstleistungen im Jargon des Finanzamtes.
Aha.
Können Sie beim Finanzamt in der Steuererklärung angeben und 20% von dem, was Sie da ausgegeben haben, bekommen Sie zurück.
20%?
Und wenn Sie jetzt meinetwegen 2000 Euro Nebenkosten bei einer größeren Wohnung haben, dann sind das schnell 700, 800 Euro, die so haushaltsnahe Dienstleistungen sind, dann bekommen Sie 200 Euro zurück.
Das ist ja richtig viel.
Ja.
Und das wissen die meisten Mieter wahrscheinlich.
Viele Leute wissen das nicht. Bei manchen Vermietern steht das inzwischen auch drin, dass die das in den Nebenkostenabrechnungen gleich kennzeichnen und sagen, das gibt's da. Aber viele Leute wissen es nicht und viele Leute denken, da gibt's nichts. Aber natürlich gibt's da was. Und Sie können das, also Sie können auch ganz an, also Handwerkerkosten, wenn Sie was haben an Handwerkerkosten, 20% davon können Sie wiederbekommen. Immer 20%. Das macht der Staat auch nur mit Hintersinn. Weil das geht immer nur, wenn Sie eine Rechnung haben und wenn Sie es überwiesen haben. Das soll Schwarzarbeit auch ein bisschen einschränken.
Ah, okay. Und was sind noch so Punkte, die viele nicht wissen, was man absetzen kann?
Also das ist das, was Wichtigste.
Das ist das und Wichtigste,
das, was jeder so absetzen kann. Und ansonsten geht es natürlich immer um die Frage, welche Kosten hängen noch mit meiner Arbeit zusammen. Also Werbungskosten heißt das dann im Jargon des Finanzamts. Das heißt also das Kilometergeld für den Weg zur Arbeit, was ich absetzen kann. Und zwar kann ich das absetzen, egal ob ich selber das Auto fahre oder ob ich beim Nachbarn mitgefahren bin oder ob ich mit dem Fahrrad gefahren bin oder mit dem Zug oder mit dem Deutschlandticket. Ich kann das immer absetzen.
Ah, in jedem Fall?
In jedem Fall. Und zwar für jeden Tag, den ich zur Arbeit fahre. Mhm. Und wenn ich zu Hause bin, dann gibt es diese Homeoffice-Pauschale, haben wir während Corona eingeführt. Die kann ich auch absetzen für jeden Tag, den ich zu Hause arbeite. Aber bitte aufpassen. Das Finanzamt kann rechnen. Man kann nicht 200 Tage zu Hause gearbeitet haben und 200 Tage in der Firma gewesen sein. So viele Tage hat das ja nicht. Es gibt insgesamt nur 210 oder so.
Ja, ja. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, genau. So viele Stellschrauben, die man wirklich nutzen sollte. Wir haben ja kurz eben darüber gesprochen. Wie ist das bei Ihnen eigentlich gewesen? Sind Sie von Ihren Eltern schon hat man Ihnen schon ganz früh beigebracht, wie man mit Geld umgeht? War das immer schon ein großes Interesse von Ihnen?
Das war, naja, kommt vom Bauernhof und das ist ja ein Unternehmen. Da muss man immer über Geld ein bisschen nachdenken. Das war sowieso immer schon da. Und ich habe dann den ersten Job sozusagen von meinem Vater bekommen. Und zwar Grundwassermessungen. Das ist so ein Grundwassergebiet, wo das gemessen werden muss, wie hoch der Grundwasserpegel
ja,
war.
Ja.
Dann hat er gesagt, du bist 10, das kannst du auch.
Mit 10?
Ja, und dann habe ich dann, also einmal in der Woche musste ich dann diese Messung machen. Und dann konnte ich das also immer aufschreiben. Und übers Jahr gab es 150 Mark oder irgendwie sowas. Also ein bisschen Geld zusätzlich zu meinem Taschengeld. Und dann habe ich gedacht, ja, das nehme ich natürlich mit.
Und dann darauf baute sich das dann
genau,
auf.
Genau, und dann habe ich später habe ich gemerkt, Schüler-BAföG gibt es auch. Und dann habe ich mich natürlich darum gekümmert, dass diesen Schüler-BAföG-Antrag, dass der ausgefüllt wurde. Meine Eltern haben das gemacht und als Student habe ich auch von BAföG gelebt. Das haben die Eltern auch. Ich habe das dann immer angekarrt. Die mussten nur noch unterschreiben. Den Rest habe ich gemacht und dann floss das Geld dann auch. Das war gut.
Und das geben Sie natürlich an Ihre Kinder?
Ja.
Oder haben Sie dann auch weitergegeben?
Genau, dass man das machen kann. Es funktioniert meistens ganz gut. Nicht immer, aber meistens funktioniert es ganz gut.
Wir sind leider schon fast am Ende. Aber Finanztipp, das wird ja von sehr vielen Menschen mittlerweile genutzt. Also das heißt, man bekommt bei Ihnen, wenn man auf finanztipp.de geht, für alle Lebensbereiche wird man beraten.
Wir machen das kostenlos. Wir sind inzwischen gehören einer Stiftung. Und Sie können einfach im Internet eingeben, also in der Suchmaschine Ihres Vertrauens, Finanztipp, und das Thema, was Sie interessiert, Steuern, Altersvorsorge, Lebensversicherung, Unfallversicherung, was auch immer.
Alles.
Und dann finden Sie das. Und wir haben einen Newsletter, der wird 1,4 Millionen Abonnentinnen.
Ja, sagenhaft,
Abonnenten. Sagenhaft. Ist auch kostenlos, jeden Freitag.
Also das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Alle Fragen, die wir in der Sendung nicht mehr geschafft haben zu besprechen, bekommen Sie da beantwortet. Morgen kommt Nané Emmerich, die ist Vorstandsmitglied vom Verein Nevus-Netzwerk, Gewinnerin unserer Aktion Vereint im Norden. Sitzt morgen neben mir. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch.